Als wir im letzten Herbst das Gemeindehaus besucht haben in Landshut, fiel der erste Blick auf die Decke des Raumes. Offensichtlich hat der Architekt mit ein akustisches Problem eingebaut. Die Decke muss neu saniert werden oder anders gebaut werden, weil es einen großen Hall gibt. Zumindest dann, wenn der Raum leer ist. Und daraus entstand dieses Thema für die Predigt, Dachschaden in der Kirche. Im Übrigen gibt es ein Kindermusical mit dem gleichen Namen. Vielleicht ein Tipp für euch hier für eure Kinderarbeit. Es ist eine Geschichte von einer ungeheuren Predigtstörung mitten im Gottesdienst. Darüber hinaus eine Geschichte von der Freundschaft. Jesus ist in seinem Haus, nicht gerade in einer Kirche, aber bei sich zu Hause. Er hatte also für kurze Zeit einen festen Wohnsitz in der Stadt Kapernaum. In Israel konnte man einen festen Wohnsitz für sich buchen, wenn man mindestens 12 Monate am gleichen Wohnort war. Und es heißt, es war seine Stadt, Kapernaum. Da wohnte er. Die Geschichte von dem Dachschaden in der Kirche geht so los. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er zu Hause war. Viel Ruhe hatte Jesus also nicht. Die Menschen drängten sich, er sprach sich schnell herum. Hast du schon gehört? Jesus ist wieder da, da gehen wir hin. Und es gab eine Menge Gedränge in diesem Haus. Es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Das gab es schon lange nicht, dass in Kapernaum ein VIP aufgetaucht war. Es war schon faszinierend, diesem Jesus zuzuhören. Das Haus bot keinen genügenden Platz für alle. Die Stehplätze waren in 0,nix besetzt, vergeben. Die Predigt wurde nach draußen hin übertragen. Jesus hat offensichtlich laut genug gesprochen. Und bald sind auch die Open-Air-Stellplätze belegt gewesen. Und einige waren schon wieder unterwegs nach Hause. Die frommen Schriftgelehrten, sie haben sich ihre Plätze gesichert. Sie waren zeitig da. In der ersten Reihe haben sie sich aufgereiht. Die Leute von Kapernaum drängelten und lauschten. Diese Geschichte ist allerdings zur gleichen Zeit auch eine Geschichte der Freundschaft. 8 lange Arme. 4 Männer sind zu spät gekommen. Der Grund nicht darum, weil sie verschlafen hätten, nein. Sie wollten nicht gleich zu diesem Event gehen, sondern machten sich zunächst einmal auf zu ihrem Freund. Der war gelähmt. Und dieser Mann hatte nicht anders anzubieten als eine primitive Matte, auf der er gelegen hatte. Das war alles, was er besaß. Längst hatte er alles andere verkauft, ein ordentliches Bett hatte er nicht, arbeiten konnte er nicht mehr, Krankenversicherung gab es da auch keine, Rente schon gar nicht und Rollstühle auch nicht. Nun gibt es Gelegenheit für seine Freunde, Freundschaft zu beweisen. Und die Freunde haben das Gespür im richtigen Moment, unser Freund muss zu Jesus gebracht werden. Wir bringen dich hin. Zu diesem Jesus, den brauchst du gerade jetzt. Wir haben gehört, Jesus tut für andere das, was sie wirklich brauchen. Und nun bist du dran. Ein bisschen fühlte sich der Kranke geehrt. Aber es ist ihm zur gleichen Zeit auch wieder peinlich. Es wird Aufsehen erregen. Die Nachbarn, was sagen die, wenn ich zu Jesus komme? Ich werde doch dem Rabbi nicht seine wertvolle Zeit rauben. Nein, mir ist das peinlich. Aber die zögerlichen Argumente der 4 Freunde oder des einen kamen bei den 4 Freunden nicht an. Sie nahmen ihn und brachten ihn zu Jesus. Sie kommen zu ihm, bringen einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Volksmenge, und wir wissen, es gab nämlich keinen Platz. Die Leute wollten den Platz nicht freigeben. Stellen wir uns vor, da ist Jesus, da sind fromme Leute, alle drängeln sich um ihn, und nun kommt einer, der Jesus wirklich braucht. Wo kämen wir denn hin, einem Gelähmten noch den roten Teppich aufzurollen, dass er zu Jesus kommt? Auf das Mitleid der Leute konnte er nicht hoffen. Und ich las diese Geschichte immer wieder und eines fiel mir auf, euch auch? Es ist eine typische Männergeschichte. Die Frauen sagen immer, die Männer reden zu wenig. Eine typische Männergeschichte. Denn keiner redet. Die 4 Freunde sagen nichts. Sie erzählen nichts über sein Leid, über seine Not, über alles, was sie schon unternommen haben. Kein Hilferuf, keine Klage, keine Bitte. Auch die frommen Leute, die Schriftgelehrten, sie sagen auch nichts. Keiner sagt in der Geschichte zunächst einmal irgendetwas. Es wird geschwiegen. Wenn man schweigt oder in eine Gruppe kommt, in der viel geschwiegen wird, wird's ganz, ganz schwierig. Zusammenkünfte, Sitzungen, Familienfeiern, in denen alle nur da sitzen und keiner sagt etwas, das ist schon bemerkenswert. Man kann unsicher werden. Geht's euch auch so? Was sagt das Schweigen aus? Denn das sagt mehr vielleicht als Reden. Ist es eine Unsicherheit? Ist es Ablehnung? Ist es Boykott? Ist es Unfähigkeit zu folgen? Wird was verschwiegen? Möchte man etwas nicht preisgeben? Welche Konflikte schwelen unter der Decke? Oder ist es einfach nur Müdigkeit? Schweigen kann etwas Lähmendes haben. Und um einen Gelähmten geht es ja in dieser Geschichte. Alle schweigen zunächst. Und da soll einer dazukommen, bei dem Jesus handeln soll. Einer, der auf seiner Matte liegt. Die Welt der Matte. Kennt ihr die auch? Der Kranke liegt auf seiner Matte, Größe 2x1 Meter. Er kennt seine Matte in- und auswendig. Es war ihm alles bekannt. Es roch nach Matte, überall. Und er war angewiesen auf andere, die ihn mit seiner Matte am Morgen auf die Straße gestellt haben und am Abend wieder in das Haus getragen. Sie, die Verwandten, haben ihn durchgetragen und sie haben ihn am Leben gelassen. In früheren Zeiten hatte man schon Entscheidungen vermitteln wollen, wie man mit solchen Menschen umgehen soll, die eigentlich einen Tag aus, Tag ein nur behindert haben in der Art des Lebens. Aristoteles hat schon geschrieben, man soll ein Gesetz erlassen, dass kein missgestaltetes Kind aufgezogen werden darf. Und im alten Rom im 5. Jahrhundert vor Christus war gesetzlich festgelegt, dass ein deformiertes Kind schnell getötet werden solle. Klingt nach pränataler Diagnostik aus dem 21. Jahrhundert. Also alle schon ein alter Hut, schon mal da gewesen. Menschen, die einen behindern, sollte man nicht weitertragen. Aber seine Familie hat ihn getragen. Buchstäblich, Tag aus, Tag ein. Die Welt der Matte, eine graue Welt der Minderwertigkeiten und Unbrauchbarkeiten, eine Welt der Traurigkeit und des Abgeschnittenseins vom Leben. Die Welt der Matte, schon bekannt, Leute von heute, die Burnout erleben, die krank sind, die man in den ersten Tagen der Krankheit besucht, aber dann vergisst. Aber in dieser Welt der Mathe gab es 4 Freunde. Das war seine Stärke. Sie sind ihm nicht zugefallen. Er hat offensichtlich viel investiert in Freundschaft. Und euch kann ich nur sagen, meine eigene Erfahrung, Freundschaft kann man nicht in Mikrowellenmanier bekommen. Schnell mal reingeschoben und dann aufgewärmt und dann hat man sie. Nein, Freundschaft ist etwas Wunderbares. Freundschaften, die halten, die über Jahre dauern. Freundschaften, die für das Leben etwas hergeben, eine Stütze sind. Man braucht Freunde. Freundschaft, wir haben sie erlebt hier, wir sind hin und wieder hier in Gernsbach aufgetaucht und jedes Mal haben wir den Eindruck gehabt, letzten Sonntag haben wir uns gerade getrennt. Mit dem Gefühl haben wir immer wieder gelebt. Wir haben Freundschaft erfahren. Dieser Mann hat seine 4 Freunde gebraucht, denn bei ihnen war er endlich wieder etwas wert. Und er gehörte zu einer durchsetzungsfähigen kleinen Gruppe, die nicht nur ihre Gläubigkeit und Frömmigkeit gepflegt hat, sondern etwas für ihn getan hat. Auch für ihr Vertrauen Jesus gegenüber. Sie haben etwas getan. Was ist, Frage Jesu an dich heute Morgen, was ist deine Matte, die du heute hier mitgebracht hast? Was ist deine Matte? Matte ist ein Gleichnis für Zerbrochenheit und für Unvollkommenheit. Vielleicht die Summe der Begrenzungen, der Krankheiten, der Schwierigkeiten, mit denen du nicht klarkommst. Und ich frage dich zum anderen, wer kennt deine Matte? Wer kennt sie? Gibt es in deinem Leben so Freunde, 1, 2, 4, die dich tragen, die dich begleiten und die dich zu Jesus bringen? Die deine Schwächen kennen, wo du offen sein kannst, ohne dass du verletzt wirst? Und dann gibt es einen Dachschaden. Sie kommen nicht an Jesus heran. Der Dachschaden in der Kirche. Was nun? Wie ist eure Haltung, wenn es nun einmal nicht weitergeht? Einfach aufgeben? So wie das oft der Fall ist. Naja, das ist dann ein Zeichen Jesu, da soll es nicht weitergehen. Schnell nimmt man sich wieder zurück, weil die Zeichen alle darauf stehen, so soll es nicht gehen. Viele Neuanfänge im Reiche Gottes können nicht weitergeführt werden, weil man zu schnell aufgibt. Weil man nicht den Mut hat, auch mal das Dach aufzudecken. Die 4 Freunde lassen nicht locker. Sie sagen, das ziehen wir durch. Wir machen ein Loch in die Decke. Ganz einfach. Sie sind kreativ und kriegen ein Oberlicht in den Raum. Und sie schaffen dadurch einen Durchblick. Sicherlich Ärger gab's und Aufsehen auch. Vielleicht ist Jesus genau am zentralen Punkt seiner Predigt angekommen und er bräuchte eigentlich an dieser Stelle die Zuhörerschaft und plötzlich sind sie alle weg. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Volksmenge, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Aus der Sicht der unteren Ebene ein sehr merkwürdiges Bild. Ein sehr merkwürdiges Bild. Stellen wir uns vor, jetzt wären die Handwerker an der Decke dran und würden da ein Loch hinein sägen, Ritzeratze, und alles rieselt runter auf unsere schöne Sonntagskleidung. Toll! Professor Pesch hat einmal gesagt, für andere darf man unverschämt sein. Und das waren die Freunde. Sie sind Jesus richtig regelrecht aufs Dach gestiegen. Keine schwere Übung, aber bei vollem Haus. Und da rieselt der Putz auf die Zuhörerschaft. So ähnlich muss das da gewesen sein. Alle Leute hatten ihre besten Sachen angezogen und nun waren sie alle farblich gleich. Alle einen Zentimeter Lehmstaub auf ihren guten Sachen, Husten und Niesen und einige vielleicht, einige Beulen von den Brocken, die runtergefallen sind. Die dreisteste Predigtstörung, die man sich vorstellen kann, verbunden mit mutwilliger Sachbeschädigung und grober Belästigung und Gefährdung obendrein. Und dann meldet sich Jesus zu Wort. Und er sagt, all das, was da passiert ist, die Kreativität dieser Freunde, die Sachbeschädigung und die Störung ist Glauben. Als er ihren Glauben sah. Die Staubschwaden haben sich gelegt und Stille ist wieder eingekehrt und alle gucken auf Jesus. Was wird der machen? Was wird er sagen? Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, vergeben sind deine Sünden. Alle haben bis jetzt in dieser Begegnung geschwiegen. Und nun meldet sich Jesus zu Wort. Und Jesus sagt genau das, was notwendig ist. Er bringt es auf den Punkt. Er spricht Wesentliches an. Was hatte denn Jesus hier gesehen? Glauben bei den Menschen, die ihm aufs Dach gestiegen sind, ihm eine Menge Unannehmlichkeiten bereitet haben, ganz aus dem Rahmen des Gewohnten gefallen sind, die viel von Jesus erwartet haben, nicht für sich, aber für ihren Freund. Menschen, die sich eingesetzt haben mit aller Kraft, damit einer gesund wird, hoffentlich auch heil. Sie sind zielstrebig eingetreten für das, was sie beschäftigt hat, von dem sie überzeugt gewesen sind. Das nennt Jesus Glauben. Sich nicht um das zu kümmern, was andere sagen, wie andere einen einschätzen, wenn man unterwegs zu Jesus ist. Leidenschaft nennt Jesus Glauben. Und die Freunde, die sieht Jesus auch. Meine lieben Schwestern und Brüder, es ist äußerst wichtig, in einer Gemeinde, in der man lebt, gute Freunde zu haben. Ganz abgesehen vom Glauben, von der Gemeinschaft, die man miteinander lebt. Freunde, die da sind, wenn man sie braucht. Denn Freunde bringen einen dorthin, wo man in schwierigen Zeiten wirklich sein soll. In diesem Fall bei Jesus, wo man nicht nur gesund, sondern vor allen Dingen auch heil wird, wo die Beziehung zu Jesus neu wird, wo man Neuorientierung erfährt. Oder wenn das eigene Leben zerbrochen ist, dass diese Teile von Gott wieder zusammengestellt werden. Das meint das hebräische Wort unter heil werden. Gesundheit ist etwas anders. Es gibt heile Menschen und sind trotzdem krank. Es gibt Gesunde und sind nicht heil. Vier Freunde, die man braucht in so einer Zeit. Mit dem Glauben, also mit dem Vertrauen der vier Freunde, beginnt die Heilungsgeschichte des Kranken und des Gelähmten. Sie haben ihren Glauben eingesetzt, damit ein anderer eine Perspektive für sein Leben bekommt. Auf unseren Glauben kommt es an, damit andere Jesus finden, was Neues erfahren für ihr Leben, einen neuen Weg gehen können, Mut haben, etwas anzupacken oder wieder auf die Beine gestellt werden. Auf unseren Glauben kommt es an. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ich will darauf nicht lange eingehen, aber das Wort, das Jesus hier braucht, ist das erste Wort, Kind. Das ist das erste Wort dieser Geschichte, Kind. Er hat sich ausgeschlossen gefühlt vom Volk Israel. Er gehörte nicht mehr dazu, durch seine Krankheit, durch seine Behinderung. Und Jesus nimmt ihn wieder hinein in dieses Volk. Du gehörst ganz einfach dazu. So ist es. Und Jesus stellt zwar auch einen Zusammenhang her, aber zwischen Krankheit und Sünde in dem Fall möglicherweise, aber in einer anderen Weise, als die frommen Menschen damals das getan haben. Sie wussten ganz genau, wenn jemand krank ist, ist er schuldig geworden. Nur das Umgekehrte, das konnte man oft auch lesen, auch in den alttestamentlichen Schriften, kann man nachlesen, in den Psalmen und anderswo. Aber die Umkehrung, die steht nirgendwo. Also wenn man ein Leben führt, Lebensgewohnheiten hat, die wodurch man krank wird, könnte es sein, dass man da sein Leben nicht nach den Wegweisungen Gottes ausgerichtet hat. Aber das Umgekehrte steht nirgendwo. Jesus nimmt ihn einfach auf und er sagt ihm etwas, was ganz wichtig ist. Offensichtlich hat er den Eindruck gehabt, er ist fallen gelassen worden, nicht nur von den Menschen, sondern auch von Gott. Und darum nimmt ihn Jesus wieder auf. Dir sind deine Sünden vergeben. So kann es also in Baden-Baden auch aussehen. Solche Bilder, wo man Morgenrot erleben kann. Nicht Abendrot, sondern das Morgenrot. Etwas Neues bricht auf. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist jetzt mit Gott im Reinen. Da spricht Gott dir auch zu. Du bist in ein gutes Licht gestellt. Du bist wieder ins Recht gesetzt. Du musst nicht mehr die Öffentlichkeit fliehen. Gott hat Recht gesprochen. Auch heute Morgen sagt dir Gott, du bist mehr als die Summe deiner Behinderungen, deiner Sünden, mehr als deine Krankheit. Du darfst, wenn du mit anderen zusammen bist, auch nicht nur über Krankheit sprechen, sondern auch über das, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat, wo Zeiten zu registrieren sind, weil etwas aufgebrochen ist, was Neues angefangen hat. Du bist Kind Gottes. Alles, was dich von Gott trennt, ist von Gott annulliert. Dafür ist Jesus mit seinem Leben eingestanden, dass du angenommen wirst, entlastet wirst. Heute Morgen hier im Gottesdienst spricht dir Gott diese Entlastung zu. Damit hat Jesus die schlimme Lähmung in dem Leben dieses Mannes aufgelöst. Du gehörst wieder dazu. Du gehörst wieder dazu. Und wo so etwas ausgesprochen wird, da bleiben die frommen Menschen nicht weit weg. Sie haben ihre Einwände. Wie kann das geschehen? Wer kann das sagen? Wer kann Sünde vergeben? Wer kann lossprechen? Darf er das? Es saßen dort einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen, was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Er sagt nicht, ich vergebe dir, sondern er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. In einem Passiv im Griechischen. Also gemeint, dir sind deine Sünden von Gott vergeben. Und damit hat Jesus aber sehr deutlich gemacht, wer das Recht hat hier, Schuld zu vergeben. Nämlich er, weil er Gott ist. Und das war der größte GAU, das größte auszudenkende Unrecht. Gotteslästerung. Aber das, was die Menschen da denken bleiben, bleibt nicht ohne Folgen. Jesus darf das. Jesus darf das. Und er stellt eine Frage. Er stellt eine Frage. Was ist leichter? Und wenn ihr mitgedacht habt, dann stelle ich euch die Frage, was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben. Kann ich heute einfach so dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ist das leicht zu sagen? Ja, habe ich ja schon gemacht. Weil keiner das überprüfen kann, ob das auch wirklich so ist. Was ist leichter zu sagen, hat Jesus gesagt. Das ist seine Frage. Dagegen, einem zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh, das ist schwerer zu sagen, weil jeder das überprüfen kann, ob das stimmt. Aber Jesus sagt, weil beides stimmt. Darum sage ich dir ganz einfach, steh auf, steh auf. Damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, dir sage ich, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und das Echo auf dieses Wort Jesu war, er stand auf, nahm sein Bett, ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, so etwas haben wir noch nicht gesehen. Steh auf, steh auf. Das ist die Einladung Jesu heute Morgen an dich. Steh auf. Ganz gleich, wie deine Lebenssituation aussieht, in der du heute bist, steh auf, hab den Mut. Jesus ruft dir zu, steh auf. Es ist das gleiche Wort, das im Neuen Testament nur dreimal verwandt wird, aber im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu gesagt wird. Und wenn ein Mensch aufsteht aus seiner gelähmten Lebenssituation, dann hat das etwas mit Jesus zu tun. Mit dem Leben aus Gott, das er uns zuspricht. Steh auf. Und er nimmt die Matte, das Wahrzeichen seines Elends, und geht nach Hause. Durch das Dach wurde er heruntergelassen. Auf seinen eigenen Beinen geht er wieder hinaus, in das Leben. Zum Schluss, meine lieben Schwestern und Brüder, stelle ich die Frage, wo findest du dich heute Morgen wieder? Könnte es sein, dass du bei den Menschen bist, die ganz dicht bei Jesus sind? Und das ist toll, wenn man so etwas von sich sagen kann, dass man ganz nahe bei Jesus ist. Denn dann hört man alles, was Jesus sagt, man kriegt alles mit, man ist ganz nahe an dem Geschehnis dran. Könnte es aber auch sein, dass dort, wo fromme Menschen ganz dicht zusammen sind und sich vielleicht ineinander verhakeln, damit da keiner sie auseinander dividieren kann, dass sie dicht machen und andere, die Jesus auch brauchen, nicht zu Jesus zulassen können, weil sie ganz dicht dabei sind und den, der das wirklich braucht, gar nicht sehen? Dass fromme Menschen damit mauern, und den Kreis nicht öffnen für andere, die in diesem Augenblick Jesus brauchen. Diese Gefahr sollten wir auch sehen. Wo stehen wir? Hoffentlich bei Letzteren, die ganz dicht bei Jesus sind, aber zur gleichen Zeit, wenn es notwendig ist, sich öffnen und anderen den Weg zu Jesus ermöglichen. Vielleicht gehörst du zu den vier Freunden, zu den Trägern. Und wo du das Wort Jesu hörst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Freundschaft als ein großes Geschenk, Freundschaft aber auch als eine große Verantwortung, haben wir am Anfang von Rolf Dreyer gehört. Ein Freund, der auf der Matte liegt, zu tragen, zu ertragen, hinzutragen, wo er Heil findet, wo er auch vielleicht Gesundheit findet. Freundschaften zu pflegen, das kann ich euch raten, Freundschaft zu pflegen in schlechten Zeiten oder in guten Zeiten, damit man Freunde hat in schlechten Zeiten, wenn man auf der Matte liegt. Vielleicht hast du dein Leben heute hier in den Gottesdienst mitgebracht mit Schuld. Schuld in deinen Beziehungen, die nicht geklärt sind und wo du einfach nicht weiter weißt. Wo du vielleicht den einen oder anderen in deinem Leben losgeben musst. Du wartest vielleicht, dass einer sich bei dir entschuldigt. Steht nirgendwo in der Bibel, dass jemand zu dir oder zu mir kommen sollte, um sich zu entschuldigen. Die deutsche Sprache ist eine korrekte Sprache. Sich entschuldigen kann man auch selbst. Man braucht keinen anderen, das kann man alleine machen. Aber dem anderen vergeben, ihn loslassen aus seiner Schuld. Das ist unsere Aufgabe. Vielleicht ist es das, wo Jesus dich heute erreicht. Vielleicht deine eigenen Fehler oder vielleicht Krankheit und Not. Wie immer man in diese Begegnung mit Jesus hineinkommt, man wird ganz anders verändert wieder hinausgehen. Nämlich versöhnt, ermutigt, aufgerüttelt, entlastet und mit neuer Verantwortung für den nächsten Abschnitt seines Lebens. Was hat Jesus noch als Glaube genannt? Den Versuch, unbedingt zu ihm vorzudringen, und zwar nicht allein, sondern mit dem, der es am meisten braucht. Das ist Glaube. Und in diesem Sinn wünsche ich uns Gottes Segen, Mut, Freundschaft in dieser Weise zu leben und zu pflegen und mutig seinen eigenen Weg zu gehen mit Jesus, weil er es ist, der uns in seine Nachfolge ruft, unter uns handelt und der uns mit seinem Segen begleiten will. Gott möge uns segnen. Amen.